Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit in der Anbetung. Das macht die Predigt fast überflüssig. Also nicht ganz, aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich fand das sehr gut, sehr schön. Wir sind in einer Predigtreihe, Predigtserie. Es geht um den Galaterbrief. Und die Ina hat das letzte Mal quasi den Auftakt gemacht. Und ich habe die Ehre, das jetzt fortzusetzen. Ich heiße Christoph Petzold, genau für die, die mich nicht kennen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, wir sind seit ein paar Jahren hier in der Gemeinde, sind dankbar hier zu sein. Genau. Die Ina hat das letzte Mal hat eine Zusammenfassung gegeben. Also ich muss gestehen, ich war auch nicht die ganze Zeit mit dabei, weil die Kinder auch da waren und so weiter. Aber so wie ich mich erinnere, so wie ich das gehört habe, hat sie den Galaterbrief zusammengefasst. Und hat dann so das Wesentliche herausgearbeitet. Ja, also im Galaterbrief geht es ja darum, dass Paulus Christen in Galatien schreibt und sie quasi darauf aufmerksam macht, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden. Ja, also die Menschheit, wir Menschen, wir sind alle vor Gott schuldig geworden in irgendeiner Form. Wir haben andere verletzt, wir haben Gott verletzt. Und Wiedergutmachung und Wiederherstellung, ja, oder die Vergebung von dieser Schuld, und das ist das, was Paulus eben, oh, ich darf mich nicht bewegen, oder? So. Okay, ist mir jetzt eingefallen. Ja, da müsste man mich irgendwie so an Ketten irgendwie setzen. Genau, wo war ich? Genau, also wir, diese Vergebung von unserer Schuld und so weiter, das ist eben nur möglich durch das Kreuz von Jesus Christus. Und das ist das, was Paulus eben betont. Also Paulus sagt, Vergebung von unserer Schuld, das ist jetzt kein Business-Deal sozusagen. Ja? Also es ist nicht so, dass wir dann Gott sagen, okay, ich bezahle irgendwas, ich mache irgendwas, ich reise irgendwo hin, ich kastei mich und sonst was. Und dann, der Deal ist dann, dass du mir dann meine Schuld vergeben musst. Sondern es ist anders. Gott sagt in seiner Liebe, ich liebe euch, ich habe Gnade mit euch und ich vergebe euch eure Schuld, dadurch, dass ich meinen Sohn kreuzigen lasse, dadurch, dass mein Sohn für euch stirbt. Und wenn ihr das im Vertrauen annehmt, wenn ihr das im Glauben annehmt, dann werdet ihr gerechtfertigt. Und das Problem war eben bei den Christen in Galatien, dass sie eben versucht waren, also das waren zum Teil auch Juden, die eben unter dem Gesetz gelebt haben und sie waren versucht, zurückzugehen unter das Gesetz und sich quasi ihre Erlösung, ihre Errettung zu verdienen. Genau, das hat die Ina betont oder zusammengefasst. Und ich möchte heute daran anknüpfen, möchte aber auf was Weiterführendes eingehen. Ja, denn dieser Glaube an Jesus, das ist ja ein rettender Glaube, der macht uns zu Christen, könnte man so sagen. Ja, wir glauben an Jesus, an das, was er für uns getan hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir letztendlich dazu berufen sind, zu einem Lebensstil des Glaubens. Ja, wir sind dazu berufen, beständig zu glauben, einen Lebensstil des Glaubens zu haben, zu leben. Und ich habe zwei Bibelstellen aus dem Galaterbrief, das ist Galater 3, Vers 2. Und da schreibt Paulus und er sagt, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ein paar Verse weiter sagt er, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und in den Kapiteln davor oder auch danach, wie gesagt, da geht es um diese Grundlage des Christseins, es geht um das Kreuz, es geht darum, dass wir gerechtfertigt sind durch Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Ja? Und dass wir quasi auch nur von diesem, von der Sünde oder dem Virus der Sünde, ich hatte mal davon gesprochen, von diesen drei Ebenen der Sünde, von diesen verschiedenen Dimensionen. Und Sünde ist ja ein Stück weit auch wie ein Virus. Und es geht mitunter eben auch darum, dass das Kreuz uns von diesem Virus befreit. Ja? Also, dass wir gerettet sind durch den Glauben an das, was Jesus Christus getan hat. An diesen beiden Stellen, die ich gerade vorgelesen habe, da geht es allerdings darum, Dinge im Glauben zu empfangen. Also, wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir Jesus in uns haben, dann leben wir ja weiter sozusagen. Also wir werden ja nicht irgendwie nach oben gebeamt, sondern wir sind weiter hier auf dieser Erde. Und dann gibt es Dinge, die wir im Glauben empfangen können. Und Paulus spricht hier unter anderem von der Taufe im Heiligen Geist. Ja, also nachdem wir Jesus kennengelernt haben, können wir getauft werden im Heiligen Geist. Also wir können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das kann auch mehrmals passieren. Und Paulus sagt, dass eben diese Taufe im Heiligen Geist empfangen wir nicht durch Werke, also indem wir irgendwas tun, sondern durch Glauben, durch Vertrauen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir empfangen können, ganz kindlich. Und er geht dann hier noch auf diese Wunderwirkungen ein, also das Wirken des Geistes. Ich würde es mal beschreiben als die Gaben des Geistes. Und Paulus macht auch hier klar, den Christen in Galatien, sagt eben, diese Wunder, die Gott unter euch wirkt, Heilungen und so weiter, Prophetie und so weiter, all das passiert auch nicht durch Werke des Gesetzes, sondern es geschieht durch Glauben, ja, durch den Vertrauen, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und ein paar Verse weiter, finde ich, wird dieser Lebensstil, zu dem wir als Christen berufen sind, ganz gut zusammengefasst. Und da zitiert Paulus nämlich einen Propheten, den Propheten Habakuk. Und dieser Prophet Habakuk hat schon vor tausenden von Jahren hat er einfach ein Verständnis dafür bekommen, was wichtig ist in dieser Beziehung mit Gott, ja, was das wirklich kennzeichnet oder ausmacht und was da das Wichtige ist. Und wir lesen hier in Galater 3, Vers 11, und da schreibt Paulus, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, und Betonung ist ja wirklich auf Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich glaube, wenn ich mich so umschaue, da sind viele Gerechte. Wir tragen Jesus in uns. Ja, wir sind gerechtfertigt durch Jesus, nicht durch unsere Werke. Also wir können uns nicht rühmen und brüsten und sagen, oh, guck mal, was ich alles Gutes getan habe und deshalb bin ich gerecht. Aber wir sind gerecht durch Glauben. Genau, und wir sind dazu berufen, als Gerechte aus Glauben zu leben. Also wir sind gerecht durch den Glauben und sind weiterhin berufen, im Glauben zu leben. Dazu sind wir berufen. Und die Betonung ist hier eben auf aus Glauben leben. Ich möchte jetzt noch beten und danach möchte ich mir ein paar Punkte anschauen. Ich weiß, manche von euch wollt gerne wissen, wo ich hin will oder wo der hin will, der da vorne steht. Deshalb, also danach, wir beten gleich und dann möchte ich mir anschauen, was ist Glaube eigentlich? Also was ist biblischer Glaube? Ja, also biblischer Glaube, es geht ja der Kontext, ist die Bibel, ist das Christsein und so weiter. Also was ist biblischer Glaube? Das möchte ich mir anschauen. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wie bekomme ich Glauben? Ja, wie bekomme ich Glauben? Und dann auch der letzte Punkt, wie lebe ich im Glauben? Und da möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, also relativ praktisch oder praxisnah, da möchte ich Punkte weitergeben, die mir geholfen haben oder die mir helfen in meinem Glaubensleben. Genau, aber jetzt möchte ich mit uns beten. Ja Gott, ich danke dir, dass du da bist und ja, eigentlich, man muss jetzt nicht mehr viel sagen. Also wir haben dich einfach groß gemacht in der Anbetung und du bist einfach, ja, du bist wunderbar. Ja, genau. Ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Amen, genau. Die Frage war, oder der erste Punkt ist, was ist Glaube, was ist biblischer Glaube? Und ich finde es gut, wenn die Bibel auch sich selber auslegt Und gerade bei dem Thema Glaube gibt die Bibel sogar eine Definition. Ja, also so à la, weiß nicht, Duden oder Wikipedia oder sonst was. Und wir finden die im Hebräerbrief. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. So eine ganz so klassische Glaubensdefinition. Und da heißt es in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich sag's nochmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hier noch eine Anmerkung. Also es kommt ja das Wort hoffen, kommt hier drin vor. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an hoffen denke, hoffen kann auch so ein bisschen so was Schwaches oder was Erbärmliches haben, so dieses so, oh ja, und ich hoffe und vielleicht ja, wird es dann vielleicht auch nicht. Ja, ich denke, das hat sich so ein bisschen ausgebreitet in den Köpfen, so das ist so, sind so Assoziationen damit. Hier ist aber was anderes gemeint. Hoffen kann man auch gleichsetzen mit erwarten, ja, mit einer Erwartung. Und hier wird ja auch davon gesprochen, es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, auf das, was man erwartet. Also Glaube ist was Festes, was ganz Starkes. Und dann in diesem zweiten Teil, da heißt es ja, es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das finde ich auch cool, dass hier dieses Wort Tatsachen benutzt wird. Weil es sind tatsächlich geistliche Tatsachen, es sind Realitäten, es sind reale Dinge, es sind echte Dinge. Es ist kein Fantasie oder Märchenland oder Wunschdenken oder irgendwas, sondern dieser biblische Glaube, der stützt sich auf oder beruht auf oder ist ausgerichtet auf geistliche Tatsachen, auf Realitäten, auf Dinge, die in den Augen Gottes einfach klar sind, die real sind, die echt sind. Ja, also es ist nichts irgendwie Wischiwaschi oder irgendwas Komisches, sondern ja, es sind Tatsachen. Ja, das finde ich irgendwie toll, die Formulierung. Also in anderen Worten, der biblische Glaube ist eine feste Erwartung, ja, oder es ist eine Überzeugung von etwas, das man nicht sieht. Und mit diesem Sehen, ich glaube, da stecken die Sinne drin. Ja. Also es ist eine Überzeugung von etwas, das man nicht unbedingt mit den Sinnen wahrnehmen kann. Also was man nicht sehen kann mit seinen Augen, was man vielleicht auch nicht hören kann oder nicht riechen kann, nicht schmecken kann, was man nicht tasten kann, nicht fühlen kann. Ja, also dieser Glaube, der biblische Glaube, ist nicht von diesen Dingen abhängig. Ja, ist nicht von diesen Dingen abhängig. Nur ein Aspekt, der hier, finde ich, gar nicht so wirklich hervorkommt in dieser Definition, der aber sehr wichtig ist oder der eigentlich, könnte man sagen, sogar elementar ist oder der wesentlich ist, der Kern ist sozusagen vom Glauben, das ist der Beziehungsaspekt. Ja? Denn ich glaube, dass der Glauben hat eben was mit Gott zu tun, mit Jesus, hat was mit Beziehung zu tun. Ja, es ist nicht nur irgendwie so was rein Technisches oder so, weil diese Definition klingt ja so ein bisschen, ja, klingt halt wie eine, ja. Genau, aber da steckt noch was ganz Wichtiges drin, eben dieser Beziehungsaspekt. Und hier möchte ich ein kleines Wortstudium machen, also mal einfach nur das Wort Glaube anschauen, also hier aus dem Hebräerbrief, weil ich glaube, dass das eben noch mehr das aufschließt, was in dem Glauben eigentlich drin steckt. Ja. Und hier Glaube, dahinter steckt das Wort Pistis, ja, ist ein Nomen, Substantiv, kommt 244 Mal vor im Neuen Testament. Da gibt es dann auch noch verschiedene Abwandlungen, also die Verben und so weiter. Also es kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Und dieses Wort Pistis, das hier mit Glaube übersetzt ist, kann man auch mit Überzeugung übersetzen oder mit überzeugt sein. Man kann es aber auch mit Vertrauen übersetzen. Und ich finde, Vertrauen ist so, ja, da kommt dieser Beziehungsaspekt besser rüber. Ja. Andere Übersetzungsmöglichkeiten sind auch so Abhängigkeit, ja, abhängig sein oder auch Treue. Ja, das steckt da drin in diesem Wort Pistis. Und was auch interessant ist, in diesen 244 Stellen und darüber hinaus, ist Pistis oder der Glaube wird eigentlich immer im Zusammenhang mit Gott benutzt oder mit Jesus. Also hier sehen wir das auch, diesen Beziehungsaspekt. Es geht immer um Glaube irgendwie in Verbindung mit Gott, in Verbindung mit Jesus. Also es geht nicht einfach um eine Sache, sondern dieser Glaube, der biblische Glaube hat was mit Gott zu tun, mit dem, wer Gott ist, mit dem, was Gott sagt, was er gesagt hat, was er tut und so weiter. Also das biblische Glaube, dieser Pistis, ist auf Gott ausgerichtet. Ja, es geht um Gott, es geht um Jesus. Ja, also hier Beziehung, es geht um diese Beziehung, Beziehung mit Gott, Beziehung mit Jesus. Also biblischer Glaube ist ein Vertrauen, kann man sagen, Vertrauen Gott gegenüber. Ja, und Jesus gegenüber ist eine feste Erwartung und eine Überzeugung, Gott gegenüber, auf Gott ausgerichtet. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie bekomme ich Glauben? Wie bekomme ich dieses Vertrauen? Wie kriege ich das? Wenn wir mehr Zeit hätten, dann könnte man jetzt irgendwie so, einzelne melden sich und ja, aber haben wir nicht, denke ich, die Zeit. Von daher gebe ich einfach weiter, was ich da sehe oder erkannt habe. Also die Frage, wie bekomme ich Glauben? Und eine gute Nachricht ist, dass wir Glauben bereits bekommen haben. Ja, Glaube ist ein Geschenk. Ja, wir haben Glaube bereits bekommen. Weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt oder so darüber nachgedacht habt. Aber wenn ich so die Bibel lese an verschiedenen Stellen, sehe ich, ja, Glaube ist ein Geschenk. Und ich zitiere mal den Apostel Petrus, ja, Simon Petrus, der Jesus ganz nah war. Und das heißt hier in 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben. Wenn ich das so lese, und wie gesagt, es gibt noch verschiedene andere Stellen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann wegen der Zeit, aber ich sehe, dass der Glaube tatsächlich ein Geschenk ist. Ja, der Glaube ist ein Geschenk und der Glaube kommt doch aus der Verkündigung sozusagen. Also wir hören das Evangelium, wir hören das, was Jesus für uns getan hat, und es ist dann nicht die Rhetorik sozusagen des Sprechenden, die uns davon überzeugt, was Jesus für uns getan hat, sondern es ist ein übernatürlicher Glaube, der darin wirksam wird, wenn wir das hören, und den bekommen wir, und wenn wir unser Herz öffnen, ja, wenn wir das annehmen, dann wird dieser Glaube sozusagen auch unserer. Ja. Und ich bin jetzt kein Calvinist oder Hyper-Calvinist oder so, die dann sagen, okay, Gott macht das alles und wir sind da ohne jegliche Entscheidungsfähigkeit und Gott überwältigt uns sozusagen, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, wir können unser Herz verhärten, so heißt es auch im Hebräerbrief zum Beispiel, dass Juden ihr Herz Gott gegenüber an verschiedenen Stellen hart gemacht haben. Das Glaube wurde gewirkt durch diese Verkündigung, aber sie haben ihr Herz verhärtet, sie haben nicht danach gehandelt, sie haben es nicht angenommen. Ja, aber wenn wir es annehmen, wenn wir Jesus annehmen, und ich glaube, das haben wir getan, die wir da sind, dann ist Glaube in uns. Dann ist Glaube in uns wirksam, dann ist Glaube in uns drin. Und im Römerbrief heißt es auch, dass wir das Maß des Glaubens empfangen haben. Ja, manche würden sagen, wir haben ein unterschiedliches Maß empfangen. Ich verstehe es so, dass wir wirklich das gleiche Maß empfangen haben. Ja, wir, die wir an Jesus glauben, die wir Jesus nachfolgen, wir haben jeder ein Maß des Glaubens. Wir haben ein Maß von Gottes Glauben empfangen und der ist in uns drin. In uns ist göttlicher Glaube. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so darüber nachdenke, okay, ich habe jetzt den gleichen Glauben, den auch Petrus empfangen hat, ja, oder Paulus dann ja auch, ja, und so weiter, so die Glaubenshelden, oder ich weiß nicht, wen ihr da einsetzen wollt, dann ist das so, okay, also die haben ja zum Teil Wunder erlebt, die haben erlebt, wie Menschen von den Toten auferweckt wurden, wie Menschen geheilt wurden von allen möglichen Krankheiten, und wo solche Wunder gewirkt wurden durch den Heiligen Geist und durch Glauben, und jetzt heißt es, ich habe den gleichen Glauben empfangen. Wie kann das sein? Ja, also entweder ich sag irgendwie einen Mist oder irgendwie, ja, wie kann das sein? Und ich glaube nicht, dass ich Mist erzähle. Ich glaube, dass wir diesen Glauben haben. Die Frage ist jetzt aber, ja, jetzt müsste eigentlich so ein Aber, so eine Sprechblase über euch aufpoppen mit aber, oder ihr wisst einfach schon, also worauf ich hinaus will, dann gibt es kein Aber. Genau, aber die Frage ist dann, warum erlebe ich diese Sachen nicht? Warum erlebe ich das nicht, wenn tatsächlich dieser Glaube in mir ist? Warum erlebe ich dann nicht mehr? Warum erlebe ich nicht mehr? Und ich glaube, dass ein Schlüssel ist unser Verstand. Ja, das hat mit unserer Seele zu tun und mit unserem Verstand, warum wir nicht mehr sehen. Und hier kurz zur Erklärung. Im Neuen Testament, es gibt so ein neutestamentliches Menschenbild. Ja, also diejenigen, die irgendwie an der Uni studiert haben oder so, Anthropologie oder sonst was, die haben vielleicht sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sind anderer Auffassung. Aber wenn ich das Neue Testament lese und sehe, dann mir das anschaue, mich damit befasse, dann sehe ich, dass dieses Menschenbild, also ganz vereinfacht gesagt, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren, was alles mit dazugehört, aber so das christliche Menschenbild, neutestamentliche Menschenbild sehe ich als, der Mensch besteht aus Geist, aus Seele und aus Körper. Ja? Geist, Seele und Leib, Geist, Seele und Körper. Und zur Seele gehören die Gefühle, der Verstand, der Wille und so weiter. Und wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir von Neuem geboren werden, das ist eine Formulierung, die die Bibel benutzt, die Jesus selber benutzt im Gespräch mit Nikodemus, wenn wir von Neuem geboren werden, dann wird unser Geist, unser Inneres, das tiefste Innere in uns, wird neu, wird lebendig. Ja, durch diesen Ruach, durch diesen Atem, den Geist Gottes, wir werden lebendig in unserem Inneren. Und da ist es auch, wo dieser Glaube einzieht, in unserem Inneren, ganz in uns drin. Da ist dieser übernatürliche Glaube, den Gott in uns hineinlegt. Nur wir haben auch eine Seele und einen Körper und wir leben eigentlich, kann man sagen, in unserer Seele, also in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Wünschen, da leben wir im Alltag und da leben wir. Und das Problem ist, dass eben unsere Seele oder unsere Gedanken nicht automatisch erneuert werden. Ja, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann sind unsere Gedanken und unsere Empfindungen und so weiter sind nicht automatisch eins mit Gott. Die sind nicht automatisch eins mit Gott. Die können sogar konträr sein, also gegensätzlich, gegen das gehen, was wir empfangen haben, was wir in uns tragen. Und ich glaube, dass das eben die Herausforderung ist. Ja, und ich gebe euch mal eine Illustration, die beim Verständnis helfen soll. Und manche, oder ihr könnt das bestimmt nachvollziehen. Ja, also wenn man so durchs Leben geht, oder zum Beispiel in so einer Zeit der Anbetung ist, da kann es sein, dass einem so richtig gute Gedanken, also göttliche Gedanken irgendwie, die kommen dann hoch in einem und man traut Gott auf einmal Dinge zu und man denkt an Gebetserhörungen oder man dankt Gott, man macht Gott groß. Und ich glaube, dass diese Dinge auch mitunter von unserem Geist kommen, von unserem Inneren, ja, von unserem Inneren, der mit Gott verbunden ist. Dann kann es aber sein, der Lobpreis ist vorbei, du gehst irgendwie hier die Treppe hoch, aufs Klo oder keine Ahnung, und dann kommen auf einmal Gedanken, die dir all das ausreden wollen. Ja, all diese positiven, diese Gedanken, die dich Gott nahegebracht haben, die werden auf einmal in Frage gestellt. Und dann ist was in deinem Denken, was dir kommuniziert, ob Gott wirklich Gebete erhört, ja, du hast ja schon mal gebetet in dieser einen Sache und da ist nichts passiert, oder ich weiß ja von dem und der und die haben auch gebetet und da ist nichts passiert, oder die haben Gott vertraut und die sind da Schritte gegangen und die wurden enttäuscht und so weiter, ja. Und das ist dann sozusagen, so könnte man sagen, so dieser Konflikt zwischen dem Geist, zwischen dem, was wir in uns haben, diesem Glauben, der sich auch immer wieder erheben möchte, und dem Natürlichen, ja. Und deshalb ist ein Schlüssel, ist es, dass wir unser Denken erneuern, ja, und in Übereinstimmung leben mit Gott. Also ich fasse nochmal zusammen. Biblischer Glaube ist Vertrauen Gott gegenüber. Ja, wir vertrauen Gott, wir vertrauen Jesus, wir vertrauen. Ja, unser Leben ist auf Gott ausgerichtet, Abhängigkeit von Gott, wir vertrauen ihm. Dann der zweite Punkt, dieses Vertrauen und diesen Glauben, den haben wir empfangen, der ist in uns drin. Das ist so, man kann eigentlich sagen, wir haben so ein Urvertrauen zurückbekommen. Ja, jetzt jemand, der jetzt irgendwie so zu macht oder so, der wird dann sagen, ja, ganz so einfach ist es nicht, aber sage ich ja auch nicht. Ja, also die Seele und so weiter, muss da eben hinterherkommen. Jetzt möchte ich ich komme zum dritten Punkt, und bei diesem dritten Punkt, da habe ich Sachen aufgeschrieben, die mir geholfen haben, diesen Glauben zu, ja, nennen wir es mal, aktivieren, oder dass dieser Glauben eben mehr hervorgekommen ist. Und ich sage nicht, dass ich da vollendet bin oder so, ja, ich bin auf dem Weg, wie wir alle, also ich, ja, ich bin selber ein Lernender und jemand, der auf dem Weg ist, auf einer Reise. Aber ich habe doch einfach in vielen Dingen auch Gott erlebt. Und diese Dinge, diese Punkte, die ich nenne, die sind greifbar für mich. Also die haben Hand und Fuß. Es ist nicht nur Theorie, die ich aus irgendeinem Lehrbuch habe oder von irgendeiner Predigt auf YouTube oder sonst wo, sondern es sind Dinge, die sich ein Stück weit auch bewährt haben. Meine Empfehlung ist, ihr könnt euch gerne Notizen machen, ja, oder ihr könnt euch die Predigt auch im Nachhinein anhören, weil es sind Dinge, ja, die helfen, die auf jeden Fall im Glaubensleben helfen. Der erste Punkt, der mir sehr geholfen hat in meinem Glaubensleben oder der, glaube ich, hilft im Allgemeinen, ist es, Gott zur Nummer eins zu machen. Ja? Gott zur Nummer eins zu machen, Gott zum Herrn zu machen, Jesus zum Herrn zu machen. Und man sagt das manchmal irgendwie so salopp oder man, ja, der Herr Jesus. Und man denkt dann, ja, das ist ein bisschen so eine altmodische Formulierung. Heute wird man ihn vielleicht anders nennen, keine Ahnung, Homie Jesus oder was auch immer. Aber er ist der Herr und Herr drückt was aus. Herr drückt damit aus, dass er der Höchste ist, ja, dass er die höchste Autorität ist. Und er ist das auch, er ist in sich die höchste Autorität, aber die Frage ist, inwiefern wir das anerkennen. Und das ist auch ein Aspekt vom Christsein, dass wir das Herrsein von Jesus, dass wir das anerkennen, dass wir uns da unterordnen, dass wir uns da einordnen, dass wir sagen, Jesus, du bist Herr. Wir bekennen Jesus als Herrn und wir meinen das auch. Ja, und ich glaube, dass das auch ein Schlüssel ist, weil damit werden ein Stück weit auch Fäden und Seile gekappt, die uns in unserem Vertrauen blockieren, ja, die uns in alle möglichen Richtungen ziehen. Ja, wenn wir an einen Punkt kommen und sagen, Jesus, ich hisse sozusagen die weiße Flagge und ich sage, ich gebe dir mein Leben. Ja, ich lebe in Abhängigkeit, Vertrauen, Abhängigkeit von dir und hin zu dir. Ja, also das ist ein Punkt. Und der Gott sei Dank hat er recht früh bei mir in meinem Glaubensleben, bin ich an diesen Punkt gekommen, relativ schmerzhaft. Also in so Krisensituationen, es ist leider oft so, dass wir in so einem Zerbruch, wo wir wirklich nichts mehr haben, so gefühlt, dass wir dann sagen, okay, ich habe sowieso nichts, Jesus, hilf du mir. Wenn wir viel haben, dann kann das schwierig sein. Ja? Wenn wir uns irgendwie so unser Reich aufgebaut haben, dann kann es schwierig sein, aber Jesus hat ja gesagt, also bei Gott sind alle Dinge möglich, auch, also wie war das mit dem Nadelöhr und dem Reichen? Genau, aber das hat mir geholfen. Und einfach zu dieser Hingabe, sich ausliefern und sagen, ja, Jesus, sei du mein Herr. Ein zweiter Punkt ist Gott Zeit geben und Raum geben, sich mit ihm beschäftigen. Ja? Denn die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die haben ja letztendlich einen Einfluss auf unser Herz, auf unsere Seele und die bestimmen dann auch ein Stück weit unser Leben. Ja? Und wenn wir im Glauben leben wollen, also im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf das, was er geplant hat und ihm nachfolgen wollen, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Ja? Weil wenn wir uns mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigen, dann folgen wir halt anderen Sachen nach. Genau, also Gott Zeit geben, Gott Raum geben, sich mit ihm beschäftigen. Dann noch etwas. Dritter Punkt, das haben wir heute gemacht, also ganz schön, ganz wunderbar hier in der Anbetung. Das ist Anbetung, ja, Gott groß machen, Gott danken, sich auf ihn ausrichten. Bei dem Danken zum Beispiel ist auch ein Erinnern an das, was er getan hat, was uns auch wieder stärkt in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Und wenn wir ihn anschauen und uns auf ihn ausrichten, dann ist das auch, also ja, er ist ja, wie er ist. Also er ist einfach groß und mächtig und stark und dann macht das auch was mit uns. Unser Glaubensvater Abraham hat das zum Beispiel auch gemacht, ja, der diese Verheißung hatte von einem Sohn und es hat sich hingezogen über Jahre und Jahre und die Bibel sagt, dass er stark wurde im Glauben, er hat seinen vergänglichen Leib sozusagen gesehen, aber er hat Gott die Ehre gegeben und ist dadurch stark geworden im Glauben, im Vertrauen und das Gleiche gilt auch uns, ja, wenn wir uns schwach fühlen im Glauben und so weiter und uns das schwerfällt zu vertrauen, dann können wir Gott erheben, dann können wir Gott anbeten, dann können wir uns auf ihn ausrichten und das stärkt uns in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Dann auch wichtig, und das hat auch Abraham letztendlich ausgezeichnet, das ist Geduld. Es ist ein Dranbleiben, ja, Geduld, dranbleiben, festhalten. Denn ich glaube, oftmals in unserer Beziehung mit Gott, in unserer Nachfolge, wir sehen Verheißungen, wir sehen bestimmte Dinge und wir haben selber einen gewissen Zeitplan und wir meinen, die müssen bis da und da erfüllt sein. Bis da und da muss ich diesen einen, muss ich meinen Lebenspartner finden, bis da und da muss ich diesen Job haben, aber Gottes Zeitplan ist oftmals ein anderer. Und da ist es auch wichtig, dass wir uns damit einklinken und dass wir Geduld haben, dass wir Geduld ausleben und ausüben. Sonst, ja, ohne Geduld, ohne Glauben und ohne Ausharren und ohne Geduld ist es sehr schwer, so diese Verheißungen Gottes zu erleben. Und auch ganz, ganz wichtig, ganz essentiell, sich mit Gottes Wort beschäftigen. Ja? Denn Gott selber offenbart sich ja in seinem Wort. Und wenn wir ihm vertrauen wollen, dann worauf vertrauen wir dann? Vertrauen wir ins Leere oder füllen wir sozusagen diesen Gott, wie wir in uns denken und meinen, ja, was immer mehr passiert? Oder gibt es da irgendwelche Angaben zu diesem Gott, Beschreibungen? Und ich glaube, diese Beschreibungen finden wir und die finden wir in der Bibel. In der Bibel wird Gott beschrieben. Und wenn wir ihm vertrauen wollen, wenn wir darin wachsen wollen, dann ist es ja auch wichtig, dass wir uns mit korrekter Information sozusagen über ihn, mit korrekter Erkenntnis füllen. Und das bekommen wir eben, diese Information, diese Erkenntnis bekommen wir durch die Bibel. Und da ist es wiederum wichtig, dass wir die Bibel nicht nur als ein Buchstaben sehen oder dann meinen durch Rituale, ich lese jetzt jeden Morgen ein Kapitel oder jeden Abend drei Kapitel oder ich lese jetzt, keine Ahnung, mache meinen Bibelleseplan. Das ist nicht per se, also nicht automatisch, kommt dadurch Vertrauen und Glauben. Was ich da empfehle ist, wenn man die Bibel in die Hand nimmt, dem Heiligen Geist oder Gott auch ganz konkret zu sagen und bitte sprich du zu mir oder zu fragen, Gott, was möchtest du mir durch dein Wort sagen? Was möchtest du mir zeigen? Und dann die Bibel zu lesen und mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Ohr daran zu gehen und es zuzulassen und zu erleben, dass der Heilige Geist und dass Gott zu einem spricht in das Herz hinein. Und dabei, was mir auch geholfen hat, ist jetzt quasi eine Art Mini-Bibelschule, ja, die wir hier gerade machen. Aber ihr könnt das gerne, wie gesagt, auch im Nachhinein nachhören. Und ja, es ist glaube ich, es hilft, diese Sachen, die ich sage. Ich habe sie mir auch nicht aus den Fingern gesogen, sondern auch aus der Beziehung heraus mit Gott einfach erlebt und erkannt. Wenn es darum geht, sich mit dem Wort zu beschäftigen, was mir auch sehr geholfen hat, ist, sich mit der Liebe zu beschäftigen oder mit der Natur Gottes. Ja, denn Vertrauen auf Gott hat ja damit zu tun, dass ich ihn erkenne, wie er ist. Und das Gute, die gute Nachricht, die gute Botschaft, das zu gut, um wahr zu sein, ist ja, dass Gott Liebe ist. Ja, er ist bedingungslose Liebe. Er ist Licht, in dem keine Finsternis ist, keinerlei Finsternis. Ja, er kann nicht lügen. Gott kann nicht die Unwahrheit sagen. Er kann nicht versucht werden zum Bösen. Er versucht auch niemand. Er kann nicht untreu sein. Er ist immer treu. Auf ihn kann man sich immer verlassen. All diese Dinge, wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Gott, ich meine, da gibt es ja keinen Menschen, der dem gleichkommt, der damit irgendwie vergleichbar ist. Ja, und das wiederum, wenn wir uns damit beschäftigen, wie Gott ist, dann glaube ich, dass das auch, dass das Glauben in uns bewirkt oder diesen Glauben eben freisetzt. Und mir hat das ungemein geholfen, also mich mit der Liebe zu beschäftigen, auch durch meine Prägung vielleicht, durch verschiedene Sachen, die nicht so richtig gelaufen sind in der Kindheit und Sachen, die dann rumschwirren in der Seele und dann eben zu erkennen, Gott ist nicht so, ja, Gott ist Liebe und auf Gott kann ich mich verlassen und Gott liebt mich bedingungslos. Auch ein weiterer Punkt, ich weiß jetzt nicht, wie Einzelne oder ihr alle darüber denkt, aber das hat mir, da hat mir auch so ungemein geholfen und hilft mir weiterhin, und das ist das Sprachengebet. Das Sprachengebet, in Sprachen zu beten, in anderen Zungen, in unbekannten Zungen zu sprechen. Und das passiert so, dass der Heilige Geist, das ist auch eine Gabe, eine Gebetssprache, die wir im Vertrauen empfangen, im Glauben. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt und Bedürfnis empfangen. Das passiert nicht durch Heiligkeit oder Frömmigkeit oder wie auch immer oder weil der Großvater schon in Sprachen gebetet hat oder der Vater oder wie auch immer, sondern es ist ein Geschenk, das Gott, glaube ich, jedem machen möchte, der es annehmen kann, der es fassen kann, der es möchte. Und mit diesem Sprachengebet, alleine, wenn wir anfangen, Sprachen zu beten, allein das ist schon ein Ausdruck von Glauben. Ja, wenn wir das schaffen, dann dürfen wir Gott auch beten. Bitten, dass er uns da Mut gibt, wenn uns das schwerfällt. Aber wenn wir dann da reinkommen in Sprachengebet, dann werden wir tatsächlich auferbaut, wir werden aufgeladen im Glauben. Ja, und ich könnte da so viele Zeugnisse geben, wo mir das geholfen hat, wo ich gedacht habe, oh, wie werde ich das jetzt schaffen, mich in so einer anderen Welt gefühlt habe. Also Gott nicht sehr nahe. Und dann habe ich in Sprachen gebetet, vielleicht mal eine halbe Stunde oder länger. und ich dann richtig wahrgenommen habe, wie sich mein Denken sortiert, wie Sachen klarer werden und wie ich in meinem Vertrauen gestärkt werde. Also dieses Sprachenreden kann ich jedem empfehlen. Und es ist jetzt kein Abzeichen, also wer nicht in Sprachen reden möchte, kein Problem. Ich glaube, Gott ist da nicht böse, aber das ist so wie, also ich will nicht wissen, wo ich wäre ohne das Sprachengebet. Also manchmal denke ich mir, ich wäre wahrscheinlich in der Klapse oder keine Ahnung. Gut, andere wiederum sagen, jemand, der in Sprachen spricht, der müsste wahrscheinlich in die Klapse, aber das sind dann eher so weltliche Gedanken, denen ich nachgeben wollte. Genau. Ja. Wo waren wir? Genau, was auch im Glauben stärken kann, das ist das Gebet für andere. Weil letztendlich heißt es auch, dass der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Ja, und wenn wir Gott erkennen, deshalb habe ich auch gesagt, es ist wichtig, sich mit der Natur Gottes zu befassen. Wenn wir sehen, wie Gott ist, und er ist Liebe, er wird als Liebe beschrieben, als Agape-Liebe, als bedingungslose Liebe, dann stärkt uns das in unserem Glauben. Und genauso, wenn wir andere lieben, wenn wir dieser Liebe Raum geben, dann ist es meine Erfahrung, dass mich das selber oft stärkt. Also ich tue jemandem was Gutes, ich bete für jemanden und merke dann auf einmal wieder irgendwie, wie mein Vertrauen wächst oder auch mein Glaube, dass Gott durch jemanden etwas tut. Es kann sein, da ist eine Person und ich habe irgendwie negative Gedanken, wollen sich breit machen über eine Person und ich fange an zu beten und dann sehe ich diese Person auf einmal in einem ganz anderen Licht und dann sehe ich irgendwie das Potenzial und die Gaben und die Talente und man hat vielleicht noch einen Eindruck für die Person. Und alles durch Gebet, weil man gesagt hat, okay, ich bete jetzt, anstatt dass man sich negativen Gedanken hingibt. Und dieses Beten kann man natürlich auch für sich selber. Also man kann für sich selber beten und sagen, Gott, bitte stärke mich im Glauben. Das hat Paulus auch gemacht, hat für Christen gebetet und gebetet, dass sie gestärkt werden im Glauben an Jesus Christus, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt. Dafür hat er gebetet. Und das können wir auch machen. Wir können auch beten, dass Gott uns stärkt in unserem Glauben, dass er uns hilft darin. Und das bewirkt auch etwas. Jetzt ist der vorletzte Punkt, also ist danach handeln. Ja? Nach dem handeln, was wir glauben. Ja, weil ich denke manchmal, gerade vielleicht unter Christen, ich weiß es nicht, wie es bei anderen so Strömungen, Gruppierungen ist, aber manchmal denkt man so, okay, Christsein ist halt so was Theoretisches. Ja, wir haben irgendwie so Bibelwissen und Verständnis und können Sachen erklären und so weiter. Ja, was ist Glaube und von A nach B und keine Ahnung. Aber Glaube ist ja letztendlich, drückt sich aus. Ja, Jakobus hat es ziemlich krass formuliert. Martin Luther wollte das dann aus der Bibel reißen, diese Aussage. Und Jakobus hat gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, und Martin Luther hat ja diese Offenbarung, Gerechtigkeit durch Glauben. Er ist gerecht, nicht durch Ablass und sonst was, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Nichtsdestotrotz sagt Jakobus, dass der Glaube, wenn wir nicht danach handeln, nach dem Glauben, dann ist er tot. Ja? Und wir sind halt auch Wesen, die sozusagen miteinander umgehen. Ja? Und wenn dieser Glaube nur theoretisch ist im Kopf und wir dann nur Erklärungen haben, dann profitieren wir nicht davon und andere profitieren nicht davon, Gott profitiert nicht davon, niemand profitiert davon. Also Glaube letztendlich möchte sich auch ausdrücken in Handlungen. Und es ist nicht so, dass diese Handlungen sozusagen dann, also wenn es jetzt um unsere Errettung geht, dass das jetzt das Wesentliche ist, aber es ist einfach was Natürliches. Ja. Dass wir danach handeln, nach unserem Glauben. Und jetzt der letzte Punkt. Ich könnte noch weitere Punkte nennen, aber ich höre dann hier auf mit dem 11. Punkt. Und das ist die Erfahrung. Ja? Was uns auch stärkt in unserem Vertrauen, in unserem Glauben, ist die Erfahrung. Also die Erfahrung von anderen zum Beispiel, wenn wir Zeugnisse hören, wenn wir Bücher lesen, Biografien, das habe ich auch gerne gemacht in der Vergangenheit, von irgendwelchen so bekannten Predigern und so weiter, wenn man liest, was die erlebt haben, das kann einen stärken im Glauben. Wie gesagt, einfach Zeugnisse voneinander hören, was Menschen mit Gott erlebt haben, wo sie Durchbrüche erlebt haben, Gebetserhörungen und so weiter. Und letztendlich, wenn wir dann selber Dinge erleben, dann stärkt uns das auch selber und dann können wir uns darauf beziehen, wenn wir irgendwie angefochten sind. Denn wir wissen dann einfach, nein, ich habe Gott da bereits erlebt, Gott hat mich bereits versorgt in irgendeinem Bereich, da habe ich Versorgung erlebt oder Heilung oder wie auch immer. Und das wiederum ist dann ein Erbe oder ein Fundament, auf dem wir auch bauen können. Genau, das waren jetzt die Punkte. Ich komme dann gleich sozusagen zum Schluss, möchte dann auch noch am Schluss mit uns beten, beziehungsweise euch, uns die Möglichkeit geben, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und ich habe jetzt viel über Glaube gesprochen. Wenn man das jetzt irgendwie aufzählen würde, wie oft ich das Wort Glauben benutzt habe, keine Ahnung, vielleicht 100 Mal, ein paar 100 Mal oder so. Aber sehr oft. Und ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja, was soll das Ganze? Ja, ich bin doch Christ, ich glaube an Jesus, ich kenne Jesus, warum, das passt doch, warum jetzt so viel aufheben, so um diese ganze Glaubenssache, ja, Glaube. Aber eigentlich, also der Kern von unserem Christsein ist halt nun mal der Glaube. Also wir sind aufgerufen, im Glauben zu leben. Und Glaube ist ja eigentlich auch wir leben in Abhängigkeit von Gott. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem, wer Gott ist, was er über uns sagt, was er geplant hat für uns, und dem folgen wir nach. Und da setzen wir unseren Glauben in Vertrauen auf Gott und folgen ihm nach. Ja, das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge, das ist Glaube. Und es gibt auch eine krasse Formulierung, wo es heißt, dass ohne Glaube, ohne Vertrauen ist es sogar unmöglich, Gott zu gefallen. Ja? Also Gott liebt uns, keine Frage, losgelöst, ob wir glauben oder nicht. Aber wenn wir ihm gefallen wollen sozusagen, dann ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen. Ja, denn dieser Glaube, dieses Vertrauen, das gefällt ihm. Denn Gott hat Dinge gesagt, wie er uns sieht, Dinge, die er machen möchte mit uns. Und wenn wir das ignorieren, kann man ja nicht davon ausgehen, dass das Gott gefällt. Aber wenn wir diese Dinge anerkennen, wenn wir uns damit beschäftigen und danach leben, dann glaube ich, dass Gott das erfreut. Ja, ist vielleicht eine bessere Formulierung, dass das Gott erfreut. Also jeder von uns ist ermutigt, im Glauben zu leben. Ja, nicht nur Event-Glaube, so Halleluja, sondern wirklich im Glauben zu leben und Gott nachzufolgen und auch immer wieder neu zu fragen, Gott, was hast du für mich? Ja, und ihn wirklich auch überall mit einzubeziehen in das ganze Leben. Ja, nicht so, wie sagt man auf Englisch, so compartmentalized Christianity, also so dieses, ich habe da so einen Bereich und der gehört Gott und die anderen Bereiche gehören ihm nicht, sondern wir dürfen ihn in allem vertrauen und in allem nachfolgen. Partnerwahl, ja, für die Single sind, Finanzen, Versorgung, Berufswahl, Arbeit und so weiter. Überall können wir Gott mit einbeziehen. Ja, denn wenn wir unseren besten Freund oder unsere Freunde, die wir haben, wenn wir die überall mit einbeziehen, ja, und unserem besten Freund vielleicht sagen, hey, ich habe da jemanden kennengelernt und ich bin mir nicht ganz sicher, wie denkst du darüber? Wenn wir Menschen damit einbeziehen, wie viel mehr können wir Gott damit einbeziehen? Ja? Unser Vater, der uns liebt und der viel weiser ist und schlauer und als jeder Mensch. Zum Schluss möchte ich gerne eine praktische Übung machen. Und ich habe das so im Gebet irgendwie auf dem Herzen gehabt, also in der Vorbereitung. Und ich würde gerne was machen. Und zwar möchte ich uns anleiten darin, dass wir Gott jetzt ganz konkret fragen, ob es einen Bereich gibt in unserem Leben, wo wir ihm mehr vertrauen können. Ja, ich drück's mal positiv aus. Man könnte es auch anders formulieren. Ja, aber Gott, gibt es einen Bereich, wo ich dir mehr vertrauen kann? Ja. Und da lade ich uns alle ein, dass wir das gemeinsam beten, beziehungsweise jeder für sich. Und dann, ich glaube, dass Gott dann auch darauf reagieren wird. Ja, und ich denke, dass sogar bei vielen, dass er dann relativ schnell, also jetzt hier noch, dass euch dann was in den Sinn kommt. Und meine Ermutigung ist, schreibt das auf. Ja, schreibt das auf. Weil meine Erfahrung ist, dass die Sachen ganz schnell irgendwie weg sein können und man erinnert sich nicht mehr. Also schreibt das auf. Wenn ihr jetzt nichts empfangt, nehmt es mit nach Hause, diese Frage. Und wenn ihr einen Bereich habt, dann wäre der nächste Schritt, gebt Gott diesen Bereich. Ja, gebt Gott diesen Bereich und bittet ihn, dass er euch hilft, in diesem Bereich zu vertrauen. Hat das jeder verstanden? Habe ich das gut erklärt? Ja. Ich würde sagen, dass wir aufstehen. Ja, dass wir alle aufstehen. Und ich bete das einfach. Ihr könnt das gerne nachbeten oder in euren eigenen Worten. Also die Frage ist einfach und ich bete das auch für mich. Gott, gibt es einen Bereich, wo ich dir mehr vertrauen kann? Und was ist dieser Bereich? Bitte zeig ihn mir. Und zeige ihn uns mit dem Einzelnen. Gott, ich gebe dir diesen Bereich. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Ich will das loslassen. Und Gott, da wo es uns schwerfällt, wo es Einzelnen schwerfällt, das loszulassen, hilf ihnen dabei. Hilf ihnen, deine Güte zu sehen darin, in dem Loslassen. Und da, wo Leute vielleicht vertraut haben in der Vergangenheit und enttäuscht wurden und sich Bitterkeit vielleicht breit gemacht hat, da bete ich um eine neue, so eine neue Frische im Glauben, um dein Eingreifen, um deine Wiederbelebungsmaßnahme sozusagen. Bitte hilf mir, Gott, dir da zu vertrauen in diesem Bereich. Für mich da hinein, dass ich dir noch mehr vertrauen kann.